Ich musste vor etwa 10 Tagen an den Propheten Jesaja denken, weil der liebe Gott hat ihm in einer Vision gesagt, predige meinem Volk. Und ist jemand von euch bekannt, wie Jesaja geantwortet hat? Er hat geantwortet, ja, was soll ich denn predigen? Was soll ich predigen? So ging es mir mit der letzten Woche. Ich hatte alle meine Predigten verbraucht und ich wusste, ich brauche jetzt eine neue Predigt. Sonst würdet ihr ja sehr schnell merken und mir sagen, die hast du erst letztes Jahr hier gehalten. Und das wollte ich nicht, ich wollte also eine ganz neue Predigt haben. Aber ich habe gesagt, lieber Gott, ich habe keine Ahnung. Also so ideenlos. Was soll ich predigen? Ich wusste es nicht. Wie jeden Morgen war ich mit meiner Frau beim Waldlauf und ich war so ein bisschen in Gedanken und sie unterbricht mich und fragt mich, das war also praktisch in der Mitte letzter Woche, wir haben letzte Woche den Daniel 6 studiert, richtig? Daniel in der Löwengrube. Und sie fragte mich, bist du auch gerade bei Daniel 6? Und ich habe zu ihr gesagt, ja, wo denn sonst? Und wie geht's dir damit? Und ich sagte ihr, alles gut, nur ich bin hängen geblieben. Also nicht beim Waldlauf irgendwo an einem Gestrüpp, sondern ich bin hängen geblieben am Text. Und sie fragte mich, ja, wo bist du denn hängen geblieben? Sie wollte das jetzt unbedingt wissen. Und ich erzählte ihr, es war der Vers 5, Kapitel 6. Daniel, ihr kennt das auswendig, weil da steht, und sie suchten etwas gegen ihn und sie konnten nichts gegen ihn finden. Oder wie es ja wörtlich heißt, aber sie konnten keinen Grund zur Anklage, keinen Grund irgendeines Vergehens finden. Ja, das klingt ein bisschen nach weißer Weste, oder? Und es hat mich beschäftigt. Ja, aber warum wollten sie ihn denn anklagen? Verstehen Sie? Versteht ihr? Warum ist man da auf der Suche nach einem Fehler? Gibt es denn nichts Besseres zu tun, Geschwister? Erleben wir das heute nicht auch? In der Gesellschaft, unter Menschen, in der Firma, beim Arbeiten. Man ist ganz kritisch und man sucht den Fehler. Um dem Arbeitskollegen, ich sage jetzt mal, die Karrierelaufbahn zu stören. Das war bei Daniel nicht anders. Und sie waren auf der Suche, aber sie konnten keinen Grund zur Anklage finden. Ich würde das gerne mit euch lesen, und zwar Daniel Kapitel 6. Weil damit war dann klar für mich, so im Gespräch mit meiner Frau sage ich, danke, das ist es. Das ist meine Predigt. Und da wollte ich mich gerne mit euch ein bisschen vertiefen. Daniel Kapitel 6, Abvers 1. Ich lese diese 6 Verse nach Hoffnung für alle. Einverstanden? Normalerweise habe ich die Luther 84, aber hier würde ich gerne die Hoffnung für alle nehmen. Nach Belsazars Tod wurde der Meder Darius König von Babylonien. Er war 62 Jahre alt. Darius beschloss, 120 Statthalter über die Provinzen seines Reiches einzusetzen. Sie waren 3 hohen Beamten am Hofe unterstellt, denen sie Rechenschaft geben mussten. Die 3 vertraten die Interessen des Königs. Einer von ihnen war Daniel. Aber bald stellte sich heraus, dass Daniel weitaus klüger und begabter war als die anderen Beamten und die Statthalter. Der König dachte sogar daran, ihm die Verwaltung des ganzen Königreiches zu übertragen. Da suchten die anderen führenden Männer nach einem Grund, um Daniel anzuklagen. Er übte sein Amt jedoch so gewissenhaft aus, dass sie ihm nicht das kleinste Vergehen nachweisen konnten. Er war weder nachlässig noch bestechlich. Da sagten sie sich, wir haben nichts gegen Daniel in der Hand, es sei denn, wir finden in seinem Glauben etwas Anstößiges. Soweit der Text. Wie kommt es, und da habe ich dann für mich gleich mal einen Stopp gemacht, wie kommt es, dass man bei ihm nichts finden konnte? War er ein geistiger oder geistlicher Überflieger? War er sündlos? Nein, die Bibel spricht in keinster Weise von Sündlosigkeit, aber sie spricht von etwas anderes. Ich würde gerne auf diese Frage am Schluss der Predigt nochmal eingehen. Zurück zum Text. Es ist der Vers 4 am Ende. Vers 4 am Ende, darum dachte der König daran, ihn über das ganze Königreich zu setzen. Versteht ihr? Kritisch wird es jetzt, als der König anfängt laut zu denken. Und er sagt sich, dieser Daniel ist einfach, er ist einfach der Größte. Er ist einfach der Mann für mein Königreich. Ich werde ihn über das ganze Königreich setzen. Das heißt sozusagen der zweite Mann im Staat, oder? Nach dem König. Ja, der König, aus seiner Sicht würde ich sagen, die richtige Lösung. Aber seine Kollegen haben ein Problem. Ich habe sie dann in der Predigt die Neider genannt. Sie waren neidisch auf Daniel. Und sie haben beschlossen, dieser Daniel muss weg. Und zwar so schnell als möglich. Der stört. Aber sie konnten nichts finden gegen Daniel, was seinen Dienst betraf. Geschwister, er war gewissenhaft, er war ehrenhaft, respektvoll und rechtschaffen. Aber sie haben nicht aufgegeben. Sie haben gesagt, gut, wenn da nichts zu finden ist, okay, aber vielleicht finden wir irgendetwas, was seine Religion betrifft, etwas, was wir gegen ihn verwenden können. Und? Sind sie fündig geworden? Ich meine, haben sie was gefunden? Ja, sie haben nichts Verkehrtes gefunden. Aber sie haben etwas gefunden, aus dem sie ihm einen Strick drehen können. Das ist der Punkt. Meine Güte, der geht 3-mal ins Gebet am Tag. Versteht ihr? 3-mal geht der beten. Da geht er extra nach Hause. Das macht er nicht am Arbeitsplatz. Das macht er ganz privat. 3-mal beten am Tag. Ist das nicht übertrieben? Ich meine, wer hat die Zeit dazu? Geschwister, Daniel war sehr beschäftigt im Dienst des Königs. Er hatte die Verantwortung für 120 Statthalter. Er hatte die Verantwortung für ein Königreich. Der König hat ihm volles Vertrauen ausgeteilt. Aber er hatte 3 Zeitfenster am Tag reserviert. Ich sage es jetzt mal so, die standen in seinem Terminplaner mit Rot drin. Da steht zwar so nicht in der Bibel, aber ihr wisst, wie ich das meine. 3 Zeitfenster. Für wen? Nicht für Darius, sondern nur für Gott. Und er war dann mit Gott im Gespräch. Und sie sagen sich, seine Neider, das ist es. Da werden wir ihm eine Falle stellen. Und sie gehen zum König und sie schmeicheln ihm. Jemand sagte, ihm wurde der Bauch gepinselt, was das auch immer bedeutet. Ja. Ich bleibe geschmeichelt. Sie sagen, König, du bist der Größte, du lebst ewig und wir machen dir einen Vorschlag, mal eine besondere Gebetszeit, 30 Tage. Alle Menschen deinem Königreich, egal welche Religion, sie dürfen zu keinem anderen Gott beten als allein zu dir. Dir sollen sie ihre Bitten vortragen. Du bist dann sowas wie König und Gott. Und Darius? Das klingt nicht schlecht. Hat er an Daniel gedacht? Gar nicht. Und in seiner emotionalen Phase ist er bereit, dieses Gesetz, das ist alles schon vorbereitet, die bringen das schon mit, die legen es ihm schon vor, du musst nur noch unterschreiben. Und Darius, er ist geblendet, er ist geschmeichelt, er unterschreibt dieses Gesetz. Und in diesem Gesetz steht drin, wer sich in diesen 30 Tagen diesem Gebot des Königs widersetzt, der wird angeklagt, verurteilt und in die Löwengrube geworfen. Noch hat Darius kein Problem. Das Gesetz ist unterschrieben, es wird in seinem Reich oder in seiner Stadt wird das ausgehängt, verlautbart, es wird darauf hingewiesen und auch Daniel hört davon. Als Daniel, das sind vielleicht nur ein paar Stunden, als Daniel davon erfährt, was macht er? Er hört von diesem Gesetz, wie reagiert er? In der Bibel steht, er geht nach Hause. Oder? Vers 11, Kapitel 6, Vers 11. Als nun Daniel erfuhr, dass ein solches Gebot ergangen war, ging er hinein in sein Haus, um was zu tun? Natürlich das, was er immer getan hat. Es war die Zeit für sein Gebet. Und er betet am üblichen Platz, oder? Wo waren die offenen Fenster hingerichtet? Nach seinem Heimatland, nach Jerusalem. Dort stand einst der Tempel, die Anbetungsstätte Daniels, die leider zerstört wurde. Und? Wie betet er? Am offenen Fenster? Laut und deutlich. Geschwister, es geht gar nicht um diese Frage, weil die wird immer wieder gestellt. Von ganz Cleveren. Die sagen, ja, aber das ist doch Provokation. Er hätte doch die Fenster zumachen können. Vielleicht waren da gar keine Fenster zum Zumachen. Vielleicht waren das einfach nur offene Rahmen. Ja, da hätte er doch einfach in einen geschlossenen Raum, in die Speisekammer gehen können, die Türe zumachen können. Hat nicht Gott gesagt, wer ins Gebet geht, geht in sein was? In sein Kämmerlein, schließe die Tür zu und bete zu Gott ganz allein. Ja, wieso muss der Daniel auch hier? Meine Güte! Geschwister, darum geht es gar nicht. Es geht nicht um diese Frage. Daniel, ich sag's es mal, hatte ein geistliches Ritual. Wenn er Gott anbietet, dann macht er das an den offenen Fenstern nach Jerusalem. Und Daniel lässt sich hier in seinem Verständnis nicht einschränken, von niemandem, auch nicht vom König. Das ist seine private Zeit mit Gott. Und eigentlich hat kein Mensch das Recht, sich hier einzumischen. Aber die Neider, die stehen unter dem offenen Fenster, oder? Nicht nur einer, gleich zwei, drei oder vier. Die wollten ja Zeugen haben. Und dann hören sie, wie er anfängt, ihr müsst mal in den Text reinschauen, Gott zu loben und zu preisen. Laut, offen. Und die Statthalter sagen, wow, wir haben ihn. Hat geklappt. Weg mit ihm. Daniel erlebt alles ganz schnell. Er wird abgeführt. Sein Verbrechen, sein Vergehen ist das Übertreten des göttlichen Gebotes des Darius. Sein Verbrechen ist, dass er zu seinem Gott wie immer gebetet hat. Und die Anklage sagt Verurteilung in die Löwengrube. Geschwister, und jetzt geht der König hin und versiegelt den Stein mit dem königlichen Siegel. Warum denn? Warum wird der Stein versiegelt? Damit er sicher machen kann, mit Daniel geschieht nichts anderes. Also keine Gewalt von außen. Er ist bei den Löwen. Vers 18, Kapitel 6, Vers 18. Daniel in der Löwengrube. Jahre zuvor seine drei Freunde im Feuerofen, oder? War das nicht ein ähnliches Motiv? Ging es da nicht auch um Anbetung? Josef im Alten Testament im Gefängnis. Ja, warum war denn Josef im Gefängnis? Hat er sich was zu Schulden kommen lassen? Nein. Er war korrekt geblieben, sauber, ehrenhaft. Aber die Anklage sprach gegen ihn. Petrus, auch er war im Gefängnis. Er sollte nach den jüdischen Feiertagen hingerichtet werden. Und meine lieben Geschwister, bei Petrus stand es auf Messerschneide, weil Jakobus, sein treuer Mitgenosse, was war mit ihm? Er war bereits enthauptet worden. Er war bereits hingerichtet worden, und zwar vor den Feiertagen. Und Johannes? Auf der Insel Patmos. Warum war Johannes auf der Insel Patmos? Ganz sicher nicht, um Urlaub zu machen. Bei allen ist es fast gleich. Gefängnis mit Todesstrafe. Vielleicht bei Josef hier die Ausnahme. Und bei allen, die hier genannt werden, war es der gleiche Grund, warum sie angeklagt wurden. Ich habe mir eines aufgeschrieben. Sie wurden angeklagt wegen ihrer Treue zu Gott. Stimmt das? Daniel, seine drei Freunde im Feuerofen, Petrus mit seiner Verkündigung über Jesus Christus, Johannes auf Patmos. Geschwister, das ist etwas, was wir aus dieser Predigt mit nach Hause nehmen können. Unsere Treue zu Gott. Heute, in unserer Zeit, ohne irgendeinen Kompromiss. Weil die Welt, in der wir leben, sie suggeriert uns ständig Kompromisse. Kompromisse mit dem Glauben, Kompromisse gegen Gott. Aber Jesus hat gesagt, meine Nachfolger, sie leben zwar noch auf dieser Welt, aber sie sind nicht mehr von dieser Welt. Ich möchte auf einen Unterschied hinweisen. Wenn ihr mal aufschlagt, Daniel Kapitel 3, wir sind also nochmal zeitversetzt zurück. Da spielt Daniel gar keine Rolle, es geht um seine drei Freunde. Daniel Kapitel 3, Verse 14 bis 19 bitte. Da steht Folgendes. Da fing Nebukadnezar an und sprach zu ihnen, wie wollt ihr Schadrach, Meshach, Abednego meinen Gott nicht ehren und das goldene Bild nicht anbeten, das ich habe aufrichten lassen? Wohlan, seid bereit. Sobald ihr den Schall der Posaunen, Trompeten, Harfen, Zittern, Flöten, Lauten und allen anderen Instrumenten hören werdet, dann fallt nieder und betet das Bild an, das ich habe aufrichten lassen. Werdet ihr es aber nicht anbeten, sollt ihr sofort in den glühenden Ofen geworfen werden. Lasst sehen, wer der Gott ist, der euch aus meiner Hand erretten könnte. Geschwister, nach was klingt denn das? Was hier steht. Nach was klingt das? Ist das nicht eine zweite Chance? Hallo? Ist das nicht eine zweite Chance? Die erste Chance ist ja schon vertan. Die Leute sind niedergefallen, die drei sind stehen geblieben, wurden angeklagt, sie wurden verpfiffen. Da waren wieder die Neider, die nur darauf gewartet haben. Hast du, König, Nebukadnezar nicht ein Gebot erlassen, aber die drei, sie hören nicht auf dich. Sie kriegen eine zweite Chance. Aber ab Vers 16, das klingt fast ein bisschen wie eine Provokation. Ist es aber nicht. Es ist einfach nur die Treue zu Gott. Versteht ihr? Weil der Befehl lautet, fallt dann nieder und betet mein Bild an. Das ist der Befehl. Vers 16, da fingen an Schadrach, Meschach, Abednego und sprachen zum König Nebukadnezar, es ist nicht nötig, dass wir dir darauf antworten. Wenn unser Gott, den wir verehren will, so kann er uns retten aus deinem glühenden Ofen und aus deiner Hand, o König, kann er retten. Und wenn er es nicht tun will, so sollst du dennoch wissen, dass du deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten werden. Da wurde Nebukadnezar zornig. Und er lässt sie sofort in den feurigen Ofen werfen. Sofort. Nur der Retter war schon im Ofen. So sehe ich die Situation. Sie wurden in den Ofen hineingeworfen. Die Soldaten, die sie da hinaufbringen mussten, die sind durch die Hitzeglut selbst getötet worden. Und dann werden sie da hineingeworfen und der Retter ist schon im Ofen. Kapitel 6, Verse 14 bis 17. Da steht Folgendes. Sie antworteten und sprachen vor dem König Daniel, einer der Gefangenen aus Juda, der achte weder dich noch dein Gebot, das du erlassen hast, denn er betet dreimal am Tag. Geschwister, das ist schon eine Lüge. Daniel hat den König respektiert und geachtet, und zwar solange es um das irdische Königreich ging. Und dann kommt die Anklage. Vers 15. Und als der König das hörte, wurde er sehr betrübt und war darauf bedacht, Daniel die Freiheit zu erhalten und mühte sich, bis die Sonne unterging, ihn zu erretten. Aber die Männer kamen noch einmal zum König gelaufen und sprachen zu ihm, du weißt doch, König, es ist das Gesetz der Meder und Perser, dass alle Gebote und Befehle, die der König beschlossen hat, unverändert bleiben sollen. Da befahl der König, ihn Daniel herzubringen und sie warfen ihn zu den Löwen in die Grube. Der König aber sprach zu Daniel, dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, der helfe dir. Bekommt Daniel eine zweite Chance? Ich meine jetzt im Vergleich zu seinen drei Freunden am Feuerofen, bekommt er eine zweite Chance? Nein. Die Anklage ist eindeutig. Aber was hier auffällt, da wo ein Nebukadnezar am Feuerofen zornig wird, glühend rot wird, weil die drei ihm so dreist antworten, da versucht ein Darius was? Bis zum Abend. Er versucht, den Daniel zu retten, ihn von der Todesstrafe zu befreien. Und als die Neider das sehen, kommen sie noch einmal. Das steht so in der Schrift. Sie kommen noch einmal zum König und sagen, O König, du bist doch der Meder. Du weißt doch, dass ein solches Gesetz nicht verändert werden kann. Es gibt keine Rettung. Er muss weg. Spätestens dort ist dem Darius klar geworden, dass man ihm eine Falle gestellt hat, um Daniel loszuwerden. Fällt euch auf im Vers 17, dass ein Darius noch hin und her schwankt. Er sagt nämlich im Vers 17, dein Gott, Daniel, möge dich retten. Und dann wird er in die Löwengrube geworfen. Darius im Palast, er verweigert das Abendessen. Er zieht sich zurück in sein Schlafgemach. Er möchte gar nicht gestört werden. Er kann nicht gut schlafen. Und am nächsten Morgen, das ist fast ein bisschen eines Königs nicht würdig. Er springt aus dem Palast. Er nimmt das nicht irgendwie ein Reittier. Er lässt sich auch nicht begleiten von seinem Bodyguard, sondern er rennt so schnell in die Füße tragen zu der Löwengruppe. Versteht ihr, das ist nämlich ein Bild, als wenn jemand zu seinem Freund hinrennt. Vers 21. Vers 20. Früh am Morgen, als der Tag anbrach, stand der König auf und ging eilends zur Grube, steht hier, wo die Löwen waren. Und als er zur Grube kam, rief er Daniel mit angstvoller Stimme. Und der König sprach zu Daniel: Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dich dein Gott, dem du ohne unter das Dienst, auch erretten können von den Löwen? Fällt euch der Unterschied auf? Im Vers 17, als Daniel in die Grube geworfen wird, möge dein Gott dich retten. Im Vers 21, nach der Nacht, was Darius auch immer in seinem Schlafgemach erlebt hat. Aber da muss er vom Geist Gottes bewegt worden sein. Denn jetzt sagt er nicht mehr dein Gott, sondern er sagt, hat der lebendige Gott, damit setzt er ja den Gott Daniels über die Götterwelt Babylons, hat der lebendige Gott dich retten können vor den Löwen. Das heißt, Darius musste erkennen, er konnte Daniel nicht retten. Er selbst war an sein Gesetz gebunden. Ja, er musste auch erkennen, auch seine Götter konnten Daniel nicht retten. Also blieb nur noch eines übrig. Und das war der Gott Daniels. Das war der lebendige Gott, der einzige Gott. Und dennoch hat Darius einen Zweifel, weil er kannte seine Löwen. Ist uns bewusst, dass für eine solche Geschichte die Löwen erstmal für eine gewisse Zeit auf Fastenzeit gesetzt wurden? Das ist so richtig Kult am Farben. Und dann das Opfer verschlingen. Und das war bei Daniel nicht anders. Und er ruft so mit angstvoller Stimme: Daniel, lebst du noch? Und Daniel antwortet mit Respekt: Geschwister, beachtet mal. Wusste Daniel, dass er aus der Löwengrube lebend rauskommt? Konnte er das gleich wissen am Tag zuvor? Nein. Der wusste nicht jetzt genau, was passieren würde. Aber stellt dir mal vor, das können wir uns gar nicht vorstellen, oder? Dass man hier den Löwen vorgeworfen wird, als lebender Mensch, wie lebendes Futter. Daniel antwortet mit Respekt. Vers 22. Daniel aber redete mit dem König: Der König lebe ewig. Mein Gott hat seinen Engel gesandt, der den Löwen den Rachen zugehalten hat, sodass sie mir kein Leid antun konnten. Denn vor ihm bin ich unschuldig und auch gegen dich, mein König, habe ich nichts Böses getan. Interessant, da wo Darius hinunterruft, hat der lebendige Gott dich retten können, da bleibt Daniel bei der Anrede: Mein Gott. Geschwister, ich wünsche uns, dass wir das auch sagen können. Mein Gott steht mir bei. Mein Gott führt mich. Mein Gott nimmt mich an seine heilige Hand. Beachten wir hier das Selbstzeugnis eines Daniels. Er sagt: Ich habe nichts Unrechtes getan, vor Gott bin ich unschuldig und auch vor dir, König, habe ich nichts Böses getan. Deshalb, und das ist nämlich jetzt bildhaft gesprochen, ist das so eine tolle Geschichte. Gott im Himmel regiert diese Welt. Er sieht, wie die Löwengrube geöffnet wird. Und man Daniel herschleppt, er sollte einfach hineingeworfen werden. Und Gott im Himmel, im Regiment, befiehlt einem seiner Engel: Du sofort auf die Erde, in die Löwengrube. Versteht ihr? Als Daniel da hineingeworfen wird, ist der Engel schon da, so wie Christus selbst im Feuerofen, als die drei in das Feuer geworfen wurden. Als Petrus im Gefängnis war, nach Apostelgeschichte 12. Er war zum Tode verurteilt, bitte. Jetzt müsst ihr mal reinschauen. 4 Wachen mit je 4 Soldaten. Wie viele sind das? 16 Soldaten für eine Person im innersten Gefängnis. Ist ja Wahnsinn. Und dann auch noch in der Zelle wird Petrus an 2 Wachen mit Ketten gebunden, also festgemacht. Frage, hast du da eine Chance? Ja, aber hallo Leute, der Petrus, der kann schlafen. Der weiß ganz genau, nächsten Morgen ist es dann soweit. Versteht ihr, der kann so fest schlafen, der schläft so gut, er schläft für mich den Schlaf des Gerechten. Und auch hier ist es Gott, der zeitnah einen Engel beauftragt und sagt, bitte auf die Erde, ins Gefängnis nach Jerusalem. Und als der Engel in der Zelle erscheint, die Soldaten, die haben ja alle plötzlich einen übernatürlichen Schlaf. Er erscheint in der Zelle, alles ist ganz hell. Und der Petrus, was macht der? Der schläft immer noch. Und er muss ihn anrühren und sagen, hey, steh auf. Petrus ganz, ganz benommen, mitten aus dem Schlaf raus, was soll denn die Störung? Und dann sieht er diesen Engel, dieses helle Licht. Der ist ganz benommen, der steht da und plötzlich fallen die Ketten einfach so von seinen Händen auf die Erde und zwar lautlos, Geschwister. Beachtet das im Text. Für mich ist es ein Wunder, reiht sich an das andere. Und dann muss der Engel sogar diesem Petrus, der da immer noch so steht, so bedeppert, muss sagen, hey, jetzt zieh mal deine Schuhe an, ich habe nicht ewig Zeit. Und der Petrus zieht seine Latschen an und dann sagt er, der Mantel dort auch mitnehmen, Mann. Und der Petrus nimmt den Mantel und sagt, und jetzt gehen wir raus, ja, aber die Tür ist doch zu. Und davor Soldaten. Und der Engel sagt zu Petrus, Mann, folg mir jetzt einfach. Und er geht zur Tür und die Tür öffnet sich lautlos. Die erste Tür und die zweite Tür. Und dann die Haupttür des Gefängnisses. Und dann sind sie draußen auf der Straße in Jerusalem und die kalte Nachtluft streicht dem Petrus ins Gesicht und er glaubt immer noch was. Er glaubt immer noch was. Ja, dass es einfach ein Traum ist, kurz vor der Hinrichtung. Einfach ein Traum von Gott. Und plötzlich verlässt ihn der Engel. Und dem Petrus wird klar, er ist frei. Geschwister, diesem Gott dienen wir. An diesen Gott glauben wir. Und glaubt ihr wirklich, dass dieser Gott 2000 Jahre später an seiner Allmacht, an seiner Größe irgendwas eingebüßt hat? Es ist immer noch der gleiche Gott. Aber wir sollten nicht vergessen, darauf hinzuweisen, als Petrus im Gefängnis aufgeweckt wird, wo war die Gemeinde von Jerusalem? Wo war die Gemeinde? Ich weiß, dass ihr das alle wisst. Ich möchte jetzt von euch hören, sonst mache ich hier eine Pause. Naja, das versteckt würde ich jetzt mal offen lassen. Ja? Also gut, sie waren zusammen, Geschwister. Und da hast du recht. Was haben sie denn gemacht? Sie haben gezittert und gebibbert, oder? Und hatten Angst. Oder was haben sie denn gemacht? Leute, die haben sich zum Gebet getroffen, also so verstehe ich diesen Text. Sie haben sich zum Gebet getroffen und haben für wen gebetet? Für Petrus im Gefängnis. Was haben sie denn gebetet? Dass Gott ihn befreien möge. Lest dazu das Buch, das Wirken der Apostel. Lest in diesem Buch diese Geschichte. Das Wirken der Apostel, die Befreiung des Petrus. Es steht im Text, sie waren in der Gemeinde ohne Unterbrechung. Das heißt für mich, die einen gingen nach Hause zu schlafen und die anderen kamen, um weiter zu beten. Da steht im Text, sie beteten ohne aufzuhören um die Befreiung des Petrus. So wie Jesus im Feuerofen die drei Freunde erwartete, oder der Engel in der Löwengrube auf Daniel wartete, so war es auch Jesus, der Johannes auf Patmos besucht hat. Ich lade euch ein, dass wir einmal kurz aufschlagen, Offenbarung Kapitel 1. Offenbarung Kapitel 1, Verse 16 und 17. Ich lese ab Vers 17. Also wir haben Petrus auf Patmos. Wir haben eine Stimme, die ihn anspricht, aber die Stimme ist hinter ihm, versteht ihr? Und er hört die Stimme, bleibt stehen, achtet auf die Stimme und dann dreht er sich um und er möchte gern sehen, wer mit ihm redet und wen sieht er dann, als er sich umdreht? Wen sieht er? Jesus. Versteht ihr? So wie dort im Feuerofen, als Nebukadnezar die drei ins Feuer werfen lässt und er fragt dann seine Abgesandten und sagt, haben wir nicht drei Männer ins Feuer geworfen, aber ich sehe vier im Feuer umhergehen und der vierte sieht aus wie wer? Wie der Sohn der Götter. Versteht ihr? Nebukadnezar muss hier von Göttern reden, weil er hat ja eine babylonische Götterwelt. Er spricht den Plural an, aber er meint eigentlich, das muss der Sohn Gottes sein. Und hier auf Patmos Johannes, als er sich umdreht und sieht Jesus, fällt er zur Erde, als wäre er tot. Warum denn? Warum denn? Hat er Angst? Nein, es ist einfach die Erscheinung. Versteht ihr? Er sah Jesus in seiner Herrlichkeit. Das hält normalerweise ein sündiger Mensch nicht aus. Vers 17, und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen, als wäre ich tot, und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht. Da steht's. Fürchte dich nicht, ich bin der Erste, der Letzte und der Lebendige. Ja, ich war tot. Bezug auf Golgatha. Bezug auf die Kreuzigung. Johannes, ich bin's. Ich war tot. Und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und ich habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Schreibe auf, was du gesehen hast, was ist und was noch geschehen soll danach. Das klingt jetzt alles so märchenhaft, oder? Ich meine, das Märchen mal positiv. Es klingt alles immer nach Ende gut, alles gut. Die Predigtzeit ist mir zu kurz, um noch auf das Gegenteil hinzuweisen. Aber ich darf euch erinnern, liebe Geschwister, liebe Gäste, ich darf erinnern, wenn ihr Hebräer Kapitel 11 aufschlagt, da wird sehr schön beides beschrieben. Die Gläubigen, die von Gott errettet wurden, also in einer spektakulären Weise. Es werden aber auch die Gläubigen beschrieben, die um ihres Glaubens willen was? Ja, gestorben sind. Die für ihren Glauben ins Grab gegangen sind, die hingerichtet wurden. Was haben die drei Männer am Feuerofen zu Nebukadnezar gesagt? Unser Gott kann uns retten, wenn er es nicht will. Es ist seine Entscheidung. Versteht ihr? Die drei waren bereit, für ihren Glauben zu sterben. Geschwister, würden wir das heute auch sagen? Die Frage meine ich ganz ernst. Würden wir das heute auch sagen? Ich habe mal einen Gläubigen reden hören im Gespräch. Er sagte, für den Sabbat gehe ich nicht ins Gefängnis. Das ist eine Aussage, oder? Würden wir das auch sagen? Unser Gott kann uns retten, wenn er es nicht will, ist es seine Entscheidung. Aber wir bleiben ihm treu. Wir beten das Bild nicht an. Wir bleiben an der Seite Gottes stehen. Amen. Geschwister, wenn wir in Christus geborgen sind und heute um unseres Glaubens willen sterben müssten, was ist mit uns, wenn Jesus wiederkommt? Die Auferstehung. in Herrlichkeit. Versteht ihr? Deswegen kann Gott es zulassen und hat es auch zugelassen, dass gläubige Menschen zur Ruhe gelegt oder getötet wurden. Weil es ihm um das ewige Leben geht, um die ewige Rettung und nicht um das bisschen Leben auf diesem Planeten hier. Zurück zu meiner Frage am Anfang der Predigt. Wieso konnte man nichts gegen Daniel finden? War er ein geistlicher Überflieger? War er nicht. Er war ein sündiger Mensch wie du und ich. Aber, Geschwister, er kannte seinen Gott. Und es war seine Loyalität Gott gegenüber, seine Ehrfurcht vor Gott, seine Entscheidung, die er getroffen hatte, bei Gott zu bleiben. Seine Ehrfurcht vor Gott war viel größer als seine Furcht vor Menschen. Ganz wichtig. Seine Ehrfurcht vor Gott war viel größer als die Furcht vor Menschen. Er hatte sich entschieden, Gott treu zu bleiben, ohne Kompromisse. Und Geschwister, glaubt mir das, was ich jetzt sage. Wir werden das brauchen in unserer Zeit und für die Zukunft. Wir werden es brauchen. Ich bin kein Prophet. Ich werde euch jetzt nicht Dinge sagen, die kommen könnten. Nein, dazu bin ich nicht berufen. Aber wir werden das brauchen in der Zukunft, Gott treu zu bleiben, ohne faule Kompromisse. Ganz egal, was Menschen uns in Aussicht stellen, was passieren könnte. Und Daniel wendet sich an Gott im Gebet und er bringt das Problem vor Gott, dass ihm verboten wurde, mit Gott zu reden. Versteht ihr? Und während diesem Gebet wird er verhaftet. Ja, wohin hätte Daniel denn gehen sollen in seiner Not, dass er nicht mehr beten darf? Hätte er zu Darius gehen sollen? Ja, das wäre doch die falsche Adresse gewesen. Verstehen wir? Er konnte nur zu Gott gehen. Trotz dieses Verbotes. Er wusste, nur bei Gott finde ich Halt und Rettung. Deswegen dieses Gebet, auch als es verboten war. Man konnte bei Daniel nichts finden. Und ich habe mir die Frage gestellt, und ich möchte sie gerne an euch weitergeben. Wie sauber, wie heilig ist mein Lebensstil? Wie ist es bei dir? In deiner Nachfolge mit Jesus, wie sauber bist du da? Wie heilig ist diese Beziehung? Bin ich bereit, jederzeit auf faule Kompromisse zu verzichten? Oder bin ich bereit, auf meine Arbeitsstelle zu verzichten und zu kündigen, weil sie mir nicht erlaubt, den Sabbat zu heiligen? Also bin ich bereit, so weit zu gehen, oder ist hier schon der erste Kompromiss, wo ich sage, geht gar nicht. Geschwister, wenn Gott uns ein Gebot gibt, mit dem er es gut meint, seinen Ruhetag zu heiligen, dann gibt er uns auch das Geschäft, den Beruf, es tun zu können. Die Frage ist, kann ich das glauben? Bin ich mutig, meinen Glauben zu leben in jeder Situation? Ich habe noch zwei Fragen im Schluss. Bin ich das Salz auf dieser Erde in meiner Umgebung? Ja, bin ich das Licht Gottes, das aus mir herausscheint, nämlich das Licht, das Jesus in mir gibt? Bin ich dieses Licht überall da, wo ich lebe und arbeite? Lebe ich einen transparenten und authentischen Glauben, so wie Daniel es tat? Jesus hat es auf den Punkt gebracht. Die ganze Predigt in einen einzigen kleinen Satz. Jesus sagt, wer im Geringsten treu ist, der ist es auch im Großen. Und das werden wir brauchen. Geschwister, das Ganze hat mit einer Einstellung zu tun. Nicht mit theoretischem Wissen. Auch nicht in erster Linie mit Theologie. Es hat mit einer Einstellung zu tun. Ich möchte zu Jesus gehören. Ist es das, was du auch möchtest. Und zwar um jeden Preis. Ganz egal, wie sich Dinge entwickeln in meinem Leben. Ich möchte zu Jesus gehören. Ich möchte eine kleine Geschichte zum Schluss ganz kurz erwähnen. Ein kleines Mädchen, das Alter wird ja nicht genannt, lebt in Schottland und sie hat ein kurzes Gebet gebetet und das wurde hier aufgeschrieben. Also, habt vor Augen, weil ich habe gerade gesagt, es geht um die Einstellung, ich will zu Jesus gehören, oder? Und sie schreibt, sie betet hier in ihrem Gebet Folgendes. Lieber Gott, ich habe gehört, dass du alle, die zu dir gehören wollen, in ein Buch schreibst. Bitte vergiss nicht, auch meinen Namen in dein Buch zu schreiben. Ich heiße Mary. Amen. Wow. Geschwister, ein Kind und ein solches Gebet. Ich wünsche dir und mir, dass wir so beten können. Das Buch des Lebens ist die Garantie. Denn jeden Namen, den Jesus dort reinschreibt und nicht mehr gelöscht wird, der ist gerettet. Durch Jesus, unseren Herrn. Amen.